Krafttraining macht steif und ungelenkig. Das ist die Frage, mit der wir uns in dieser Podcast-Episode beschäftigen werden. Und auch, ob du zum Beispiel zusätzlich funktionales Training machen solltest, um deine Beweglichkeit zu steigern. Was ich da so tue, beziehungsweise wie ich in der Lage bin, tiefe, schöne Kniebeugen zu machen, eine Full Range of Motion, Shoulder Press, beziehungsweise OHP, also Overhead Press, Schulter drücken, also gerade über den Kopf rausdrücken. Und was die Studienlandschaft dazu sagt, denn es ist eine brandneue Meta-Analyse zu dieser Frage herausgekommen und das Ganze möchten wir uns nun im Detail anschauen und wir hören uns gleich zurück nach dem Intro.
Willkommen beim No Bullshit Buddy, dem Fitness-Podcast vom Bestseller-Autor und Fitnessmodel Siad Roja. Erfahre endlich Klartext auf dem Weg zu deinem Traumkörper und alles über das Training für Muskelaufbau, eine gesunde Ernährung und nachhaltige Motivation. Enjoy und viel Spaß mit dieser Episode.
Hey, was geht ab? Hier ist Siad und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode. Willkommen zurück beim No Bullshit Body. Und heute soll es um die Frage gehen, macht Krafttraining steif, beziehungsweise wir möchten noch ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken und die Frage mal so beantworten, ist Krafttraining, schweres Krafttraining, grundsätzlich schlecht für die Gelenke? Und man kennt ja so üblicherweise das Thema sozusagen, dass man vielleicht trainiert oder man hört das vielleicht vom Umfeld und vielleicht denkt man das auch selbst, ja, all das viele Krafttraining ist schon gut für die Muskulatur und naja und überhaupt, aber das viele schwere Heben, Beugen, Drücken, Ziehen, das macht einen doch steif sozusagen. Ja, es ist nicht so gut für die Gesundheit der Gelenke, nicht so gut fürs Alter sozusagen. Und wir im Grunde treiben den natürlichen Abreibungsprozess unserer Gelenke oder auch der Sehnen voran. Und im Grunde stehen wir uns auf langfristig gesehen selbst im Weg, wenn wir sehr viel schweres Krafttraining machen. Denn das ist ja wirklich arg ungesund. Das ist vielleicht nur was für die jungen Leute unter uns. Aber hinsichtlich mit steigendem Alter sollte man vielleicht nicht mehr mit so einer hohen Intensität trainieren, denn es macht unbeweglich und man müsste quasi darüber hinaus ja funktionales Training machen, sich regelmäßig dehnen und das sind ja auch viele Fragen, die ich bekomme. Siad, wie dehnst du dich? Welche Routine kannst du empfehlen? Und ich weiß, früher war auch ich ein großer Verfechter vom Dehnen sozusagen, also vom Stretching, weil ich auch immer gedacht habe, hey, ich bin jetzt so weit gekommen mit dem Krafttraining und ich möchte es mir nicht versauen, indem ich zum Beispiel ungelenkig bin und mir dadurch eine Verletzung zuziehe, die eventuell hätte nicht sein müssen. Und habe da immer so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich mich im Grunde eigentlich wenig dehne. Heute dehne ich mich so gut wie gar nicht tatsächlich. Und ich möchte ein bisschen damit erzählen, was damit auf sich hat. Und wir möchten uns vor allem eine schöne, brandneue, veröffentlichte Meta-Analyse anschauen. Bevor wir das aber tun, müssen wir uns eine andere Analyse anschauen, die ich dir auf jeden Fall nicht vorenthalten möchte. Und zwar geht es um das heiße Thema Vitamin D in Kombination mit unserem aktuellen Virus, der auf der ganzen Welt vorherrscht. Und man kann darüber ja denken, was man möchte sozusagen. Und ich bin ja grundsätzlich sehr vorsichtig, was gesundheitliche Maßnahmen angeht, wie man sein Immunsystem stärkt, weil ich einfach nicht da ins Fettnäpfchen treten möchte. Es gibt natürlich ganz klar allgemeine Dinge, die grundsätzlich zu einer verbesserten Immunleistung führen, zu einem verbesserten Immunsystem. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass eine brandneue Analyse erschienen ist, und zwar vom Joint Committee on Health mit dem Namen Report on Addressing Vitamin D Defizit, wie auch immer auf Deutsch, as a public health measure. Und hier geht es quasi genau um die Frage, gibt es einen Zusammenhang zwischen schweren Krankheitsverläufen des aktuellen Viruses und hohen bzw. niedrigen Vitamin-D-Werten? Und tatsächlich wurden hier diverse Studien ausgewertet. Du kannst danach einfach mal suchen. Wie gesagt, ich glaube, bei Google kannst du einfach eingeben Joint Committee on Health und dann vielleicht 19, ich sage das hier nicht, weil ich dann immer glaube, dass irgendwie alles gleich gebrandmarkt wird oder was auch immer. Keine Ahnung, ich will da nicht ins Fettnäpfchen treten, da habe ich keine Lust drauf. Und jedenfalls geht es darum, um die Frage, wie wirkt sich das halt aus, habe ich eben schon gesagt. Und tatsächlich ist es so, dass dieses Komitee zu dem Fazit gekommen ist, dass eine zusätzliche Zufuhr von Vitamin D das Risiko von respiratorischen Erkrankungen signifikant verringert. Und die Analyse sieht hier klare kausale Zusammenhänge. Das ist ganz wichtig. Ne, wir unterscheiden ja in der Wissenschaft zwischen kausalen Ursprüngen und Korrelation sozusagen, wo man dann sagt, eine Kausal ist halt der wahre Ursprung, die wahre Ursache, eine Kausalität ist nur eine eine Scheinursache sozusagen, was ein Nebeneffekt mehr oder weniger, wo man hier falsche Schlüsse ziehen könnte. Nichtsdestotrotz ist das Komitee ganz klar nach dem Auswerten diverser Studien zu dem Fazit gekommen, dass es klare kausale Zusammenhänge zwischen niedrigen Vitamin-D-Werten und schweren C19-Erkrankungen gibt. Von daher, und weil wir halt eben wissen, dass das Problem, besonders in Nordwesteuropa, dass wir eigentlich zu geringe Vitamin-D-Werte haben, empfiehlt hier das Komitee ganz klar, Vitamin D zusätzlich zu supplementieren und in welcher Dosis von 20 bis 25 Mikrogramm Vitamin D und welches Supplement kann ich dir deswegen empfehlen? Das Poseidon, denn im Poseidon haben wir genau diese 25 Mikrogramm Vitamin D, aber nicht nur das, wir haben auch Vitamin K, was ganz wichtig ist und noch wichtiger sind im Grunde Omega-3-Fettsäuren. Und wir haben hier nicht nur irgendein Vitamin D, sondern im Poseidon finden wir das Vitamin D3 zusammen mit Vitamin K2. Und zwar ist es Vitamin K2, MK7, Altrans. Das ist so sehr Fachjargon, aber im Grunde ist es das Beste, was es auf dem Markt gibt. In Kombination mit hochwertigen Omega-3-Fettsäuren, die stetig laborgetestet sind, extern und auf den Totox-Wert geprüft sind. Das heißt, du hast hier beste Qualität hergestellt in Deutschland für einen super fairen, niedrigen Preis und kannst gleichzeitig für hohe Vitamin-D-Werte sorgen. Das Ganze ist in meinen Augen absolutes Pflichtsupplement. Von daher kann ich da meine Hand ins Feuer legen, dass ich das jedem Athlet und jeder Athletin auf jeden Fall empfehlen würde. Und das Ganze findest du auf www.quantumleapfitness. Einfach mal nach Poseidon oder Omega 3 suchen. Wie gesagt, ist alles drin. Oder aber du checkst den Link dazu in den Shownotes. Und damit tust du dir einen Gefallen. Und diesen Podcast tatsächlich auch, denn davon leben wir. Und damit Werbung Ende. Und damit sind wir beim heutigen Thema angekommen. Und zwar ist das die Analyse, über die ich gleich sprechen werde. Ich möchte aber nicht nur die Analyse vorstellen, auch wenn wir gleich auf das Ergebnis eingehen werden. Aber ich möchte natürlich auch ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen und ein bisschen den Kontext erklären und auch vielleicht Dinge dazu sagen, die dazu gesagt werden müssen, damit man das einfach richtig deuten kann. Also grundsätzlich, ich hatte es ja schon gesprochen, ich mache mir aber immer ein bisschen Notizen, habe ich mir zwei Hypothesen für diese Podcast-Episode aufgeschrieben. Und zwar Hypothese Nummer 1. Krafttraining macht ungelenkig und ist schlecht für die Gelenke und für die Sehnen zum Beispiel. Das ist ja das, was man häufig hört oder was man vielleicht auch insgeheim selber denkt. Hatte ich ja im Intro schon ein bisschen auch von meinen Gedankengängen berichtet, die ich hin und wieder habe und dir geht sicherlich ganz genauso. Daraus entsteht im Grunde die Folgehypothese zum Krafttraining. Also muss man zusätzlich gezieltes Stretching machen, beziehungsweise sich dehnen oder Yoga machen, beziehungsweise bewusst funktionales Training mit einbauen, da es ja sonst im Grunde ungesund ist für die Beweglichkeit des Körpers, für die Gesundheit der Gelenke sozusagen. Und ich sehe das sehr oft bei sehr vielen Lesern und Leserinnen, dass sie dem grundsätzlich zustimmen, sagen, ja, das Fitnessfiebertraining, das ergibt Sinn, dieses schwere Krafttraining, Grund- und Verbundübungen, ich fühle mich besser, ich sehe besser aus, ich werde stärker, ich baue Muskulatur auf, alles ist wunderbar, aber wann muss ich mich denn jetzt dehnen? Muss ich mich vor dem Training dehnen? Muss ich mich nach dem Training dehnen? Muss ich mich an trainingsfreien Tagen dehnen sozusagen? Und da schwingt immer dieses gewisse schlechte Gewissen mit des vielen Krafttrainings, dass man sagt, ich tue ja im Grunde, ne, ich mache zwar, also auf meinem Konto kriege ich ein Plus für Muskelmasse und für Lebenserwartung und für Kraft, ich mache aber ein Minus, was die Gesundheit der Gelenke und der Beweglichkeit angeht. Und so hat man oft das Gefühl, dass man, ja, wie gesagt, sich ein bisschen negativ auflädt, was das Ganze angeht. Ich möchte das Pferd jetzt von hinten aufziehen und grundsätzlich mit der Frage einsteigen, ob Krafttraining denn generell schlecht für die Gesundheit der Gelenke und der Sehnen wäre. Denn hier, das klingt ja auch so natürlich, beziehungsweise so einleuchtend, wie zum Beispiel mit einer Detox-Diät, dass man sich entgiften müsste. Ne? Man sagt, okay, die Leber ist verschmutzt wie ein Schwamm und den gilt es jetzt zu reinigen. Und das Gleiche scheint auch für die Gelenke zu sein, denn Gelenke können zicken und ich habe auch Gelenkprobleme gehabt, beziehungsweise Schmerzen in Gelenke. Und dann denkt man vielleicht, hey, wenn ich jetzt schweres Krafttraining mache, dann beschleunigt das doch quasi den natürlichen Verschleifungsprozess in den Gelenken und das, wie gesagt, es wird einfach schneller und ich bin quasi mit, ich weiß es nicht, mit 30, 40, 50 Jahren habe ich Gelenke wie ein 70, 80 oder 90-Jähriger, beziehungsweise 90-Jähriger. Und hier gab es schon in den 1980ern sehr spannende Studien dazu und zwar hat die Forscher um Fitzgerald et al. Die Studie veröffentlicht mit dem Namen Degenerative Joint Disease in Weightlifters, Fact or Fiction. Also sind abgenutzte Gelenke bei Gewichthebern Fakt oder Fiktion? Wenn ich das richtig mich entsinne, wurden hier 25 professionelle Gewichtheber befragt und untersucht vor allem, wovon ein gewisser Teil auch zugegeben hat, dass er Steroide konsumiert. Und hier wissen wir zum Beispiel, dass bestimmte Steroide auch die Gelenke austrocknen, aber das ist nur ein Side-Fact sozusagen. Viel interessanter ist ja für uns, dass Gewichtheber nicht wie jetzt wir Kraftsportler und ja, semi-professionelle bis professionelle Kraftsportler, die auch sehr schwer trainieren, sind Gewichtheber häufigerweise nochmal ein ganz anderes Kaliber, ne? Die haben dann, ja, die machen dann Snatches, also wo du dann oder am Ende aufrecht stehst, wie im Schulterdrücken, mit 200 Kilo über dir, also wo es wirklich auf die Wirbelsäule geht und auf die Schultergelenke und auf die Ellbogen, auf die Knie, ne, Frontkniebeugen mit jenseits der 200 Kilo Marke, also wo wirklich, das heißt, das sind wirklich Menschen, die bewegen sehr viel schweres Gewicht sehr oft. Und hier wurde festgestellt, dass diese professionellen Sportler, wie gesagt, die übernatürlich viel Gewicht bewegen, weil sie in der Lage auch sind, übernatürliche Kraft weiter aufzubauen mit unnatürlichen Substanzen, beziehungsweise synthetisch hergestellten Testosteron, du weißt, worauf ich hinaus will, wurde festgestellt, dass die keine größeren Verschleißerscheinungen an den Gelenken haben als normale Menschen in ihrem Alter. Das war aber, wie gesagt, 1980 und das Ganze wurde geupdatet. Seit 1980 hat sich verdammt viel getan. Wir haben 2021, da liegen jetzt 41 Jahre dazwischen, 41 Jahre der Forschung und der Wissenschaft. Und so wurde ja auch, darüber habe ich geschrieben, letztes Jahr eine riesengroße Zusammenfassung von Mastroni et al. Veröffentlicht unter dem Namen The Benefits of Strength Training on Musculoskeletal System Health. Also grundsätzlich, welche Vorteile haben wir vom Krafttraining auf unsere grundsätzliche Gesundheit? Und hier ging es nicht um die Frage, wie man maximal Muskelmasse aufbaut oder wie man geil wird oder wie man stark oder lean wird zum Beispiel, sondern es ging hier viel eher tatsächlich um medizinische Empfehlungen, die Ärzte aussprechen können. Und hier ist es tatsächlich so, dass wir also jetzt muss ich aufpassen, nicht arrogant zu klingen, denn natürlich möchte ich mit meiner Meinung mich nicht über langjährige Ärzte stellen, das ist es überhaupt nicht und da sollte man fachlich diskutieren. Ich werde natürlich auch oft gefragt, hey Sead, wie kann es denn sein, dass du diese Sachen erzählst aus der Wissenschaft und auch so viel Erfolg hast mit den Lesern und mit den Leserinnen, aber zum Beispiel professionelle Trainer wie Football- oder Fußballcoaches noch ganz andere Sachen erzählen oder wie Hollywood-Coaches. Darüber könnte man lange philosophieren. Fakt ist aber zum Beispiel, dass einer unserer Mitarbeiter, der liebe Roman, beim Arzt war, weil er ein bisschen Probleme hatte und der Arzt dann ihm nicht nur sofort Anabolika-Konsum unterstellt hatte und der Meinung war, dass normale Menschen kein Sixpack haben können, dass man Bauchmuskeln nicht sehen kann und auch nicht Adern sehen kann, ohne Testosteron zusätzlich zu nehmen und hat ihn dann davor ganz klar gewarnt, Krafttraining zu machen, weil es doch arg ungesund für die Gelenke wäre und da bin ich natürlich geplatzt vor Lachen und denke mir, okay, wow, da sieht jetzt jemand wirklich groß mit Doktortitel. Ich habe keinen Doktortitel. Wie gesagt, und ich bin nicht besser als diese Menschen. Aber man muss halt objektiv über das Wissen reden können und auch manchmal auch Sachen kritisieren dürfen. Der dann ihm wirklich abrät vom schweren Krafttraining. Sagt, das ist ungesund für dich und für deine Zukunft, für die Zukunft deiner Gesundheit und für deine Gelenke. Lass das sofort sein. Und ich glaube, er wollte ihn dann auch nicht behandeln. Roma hatte ein bisschen Schulterprobleme, hat sich alles gelegt mittlerweile. Wie gesagt, hat ganz andere Ursachen gehabt. Aber er wollte ihn, glaube ich, nicht behandeln, weil er von Roman das Geständnis haben wollte, dass er Steroide nimmt. Aber es halt auch nicht bekommen hat. War lustig zu sehen, sozusagen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, darum geht es denn jetzt, habe ich jetzt einen Loop aufgemacht, eine Abschweifung, die Abschweifung ist jetzt vorbei. Sind wir bei dieser riesengroßen systematischen Auswertung von Mastroni et al., wie gesagt, The Benefits of Strength Training on Musculoskeletal System Health, ist diese Analyse gewesen, quasi nicht, jetzt drehe ich mich wieder im Kreis, aber es ist wichtig, tut mir leid, nicht um maximal geil zu sein oder maximal stark zu werden, sondern tatsächlich, dass die Literatur wirklich für Ärzte, die schon länger dabei sind und wo die Schulmedizin vor 20, 25 Jahren noch einfach nicht auf dem Stand gewesen ist, dass man sich da wieder einlesen kann tatsächlich und sagt, oha, wir sind ja fortgeschritten mit dem Wissen und siehe da, Mastroni hat festgestellt, dass schweres Krafttraining tatsächlich gesundheitsfördernd für die Gelenke ist und dass es im Grunde nichts Besseres für die Gesundheit der Gelenke gibt, als schwer zu trainieren. Ich musste so ein bisschen schmunzeln, Denn er hat in seiner großen Analyse geschrieben, kannst du googeln das Ding, findest du sofort. Beziehungsweise ich habe auch einen riesengroßen Blogbeitrag darüber auf Quantum geschrieben, wo ich diese Studie beziehungsweise diese Analyse ausgewertet habe. Klar, dann auch noch mit anderen Studien untermalt habe und auch ins Deutsche, im Deutschen beschrieben habe, weil alles auf Englisch ist, ein bisschen schwierig manchmal. Jedenfalls hat er geschrieben, dass hochintensive Belastungen sogar gesundheitlich fördernd sind, selbst bei Menschen mit Osteoporose. Und er empfiehlt hier ganz klar ein 5x5 Krafttraining in einem Intensitätsbereich von 80-85%. Jetzt muss ich natürlich aus meiner Blase rausgehen, in der ich lebe, in meiner kleinen Fitnessfieberblase sozusagen. Und ich sage natürlich, ja, ja klar, ja, da, ne, davon reden wir seit Jahren, das machen wir seit Jahren, das spielen wir seit Jahren. Aber das ist nochmal was ganz anderes, wenn halt das in einem riesengroßen Paper festgestellt wird. Und da muss ich ein bisschen schmunzeln sagen, ja, hey, das promoten wir, das propagieren wir ja seit Jahren und es tut den Leuten unfassbar gut. Und es ist sehr geil zu sehen, dass die Wissenschaft da nachzieht sozusagen. Also grundsätzlich Krafttraining wunderbar gesund für die Gelenke. Natürlich, hier neigen dann manche Leute dazu, auch mir oder diesen Experten, das Wort im Mund umzudrehen. Es geht natürlich nicht, mit der furchtbaren Übungsausführung zu trainieren und sich kaputt zu trainieren. Das kann man auch. Ne, und davon reden wir nicht. Wir reden über ein Training, über Full Range of Motion, welches kontrolliert abläuft mit einer sehr guten Übungsausführung und dann unter schweren Lasten sozusagen. Und das erlernt man sicherlich nicht von einer auf die nächste Woche. Das braucht Zeit, Monate, vielleicht sogar auch Jahre. Aber dann ist es das Beste, was man für sich und seine Gelenke tun kann. So, jetzt aber endlich zur Studie, um die es ja heute geht. Und die habe ich ja auch offen. Wie gesagt, frisch veröffentlicht, hier jetzt am 7. April wurde sie veröffentlicht unter dem Namen Strength Training versus Stretching for Improving Range of Motion, a Systematic Review and Meta-Analysis. Meta-Analyse auf Deutsch kann ich aussprechen, von Afonso und noch 10 anderen Wissenschaftlern. Und hier steht im Abstract sofort mal erstmal der Background. Der Background ist, Stretching is known to improve range of motion. Ja, dehnen, klar, ist allseits bekannt, dass das die Beweglichkeit verbessert, dass es uns dehnbarer und flexibler in der Bewegung macht. In Klammern auf, is known to improve range of motion. And evidence has suggested that strength training is effective too. Und jetzt also jetzt hier Nachsatz. Ne? Und die Evidenz, also die Studienlage, deutet darauf hin, dass Krafttraining tatsächlich auch wirksam ist, was die Verbesserung der Beweglichkeit in bestimmten Bewegungen und der Full Range of Motion angeht. Wie gesagt, jetzt hier, der nächste Satz ist dann noch, und dann können wir das Ding schon zumachen, dann kommen wir gleich zu den Findings sozusagen. However, it is unclear whether its efficiency is comparable to stretching. Also es ist unklar, und das ist, wie gesagt, hier muss man schon sagen, das ist schon evidenzbasiert, dass sie grundsätzlich sagen, es ist unklar, ob es genauso effektiv ist wie Dehnen, also Krafttraining so effektiv ist wie Dehnen, während der Volksmund, habe ich ja, und auch da gehöre ich ja ganz klar dazu, eher die Grundannahme hat, es ist eher nachteilhaft, anstatt zu sagen, es ist auch förderlich, ist hier wirklich schon die Evidenz, ne, deutet darauf hin, hey, das hat auch positive Effekte auf die Range of Motion der Gelenke. Und für die Beweglichkeit. Und jetzt geht es im Grunde nur um die Frage, wie effektiv es tatsächlich ist. Und wie gesagt, ich glaube, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, ich habe mir irgendwo eine Notiz gemacht. Insgesamt wurden, Meta-Analyse, nochmal, falls du nicht, nur, dass wir vom selben reden. Meta-Analyse ist vom Evidenzgrad, also Evidenz, das Wort wissenschaftliches Fachjargon sozusagen. Evidenz bedeutet Grad der, wie übersetze ich das am besten? Also Grad der Wahrscheinlichkeit, so würde ich es jetzt mal übersetzen, ne? Und jetzt hat man quasi, kann man sich wie eine Pyramide vorstellen, die Meta-Analyse ist an oberster Stelle. Das ist von der Wahrscheinlichkeit, dass das genauso ist, das mit Abstand meiste, was wir haben. Vielleicht ganz unten, was am was eigentlich gar keine Aussagekraft hat, ist persönliches Empfinden bzw. persönliche Beobachtung. Von daher, vielleicht hast du schon mal auch festgestellt, dass ich relativ, wenn ich Dinge, die ich für mich und mein Leben entdeckt habe, dann immer auch so kennzeichne, weil was für mich funktioniert, muss leider nicht für dich funktionieren oder auch für den dritten oder für die vierte Person sozusagen. Von daher versuche ich natürlich, so gut es geht, wenn wir über die Wissensvermittlung zu reden, dass ich das A immer ganz klar zitiere, wo das herkommt und nicht nur aus meiner persönlichen Erfahrung. Und wenn möglich, wie gesagt, wenn möglich, entweder systematische Auswertung oder sogar eine Meta-Analyse, welche einfach on top steht, was den Grad der Evidenz ja angeht. Also, Vorgehensweise war so, dass die Leute auf PubMed gegangen sind. PubMed ist so die größte Studienplattform. Da bin ich auch sehr viel unterwegs, falls du dich interessierst, wo ich auch solche Informationen herbekomme. Kann man nach PubMed, ist quasi wie Google für Studien in Anführungsstrichen. Ist ein bisschen kompliziert, damit umzugehen. Und man muss dann auch schon wissen, wonach man genau sucht und welche die Keywords sind. Irgendwann muss man halt auch mal lernen, mit Google umzugehen in Anführungsstrichen. Jedenfalls auf PubMed wurden alle relevanten Studien zu den Thematik rausgesucht, dann analysiert, wie war die Vorhergehensweise, und dann sind auch Studien wieder rausgefallen. Also insgesamt waren zuerst im Raster 194 Studien, davon sind dann, glaube ich, irgendwie 26 nochmal rausgeflogen. Am Ende ist also immer noch ein riesengroßer Batzen übrig geblieben an Studien, die ausgeweitet wurden. Ist ein riesen Heidenaufwand an Arbeit, ist dann aber, wie gesagt, von der Evidenzbasis oder vom Grad der Evidenz her mit Abstand am höchsten. So, jetzt habe ich aber lange um den heißen Brei rumgeredet. Conclusion. Zuerst auf Englisch, dann auf Deutsch, weil es einfach so steht. Ich lese einfach nur vor. Overall, strength training and stretching were not statistically different in range of motion improvements, both in short-term interventions and longer-term protocols. Zu Deutsch. Krafttraining und aktives Dehnen oder Stretchen, es gibt keinen signifikanten Unterschied, was die Verbesserung angeht. Auf gut Deutsch, beides verbessert die Beweglichkeit und die Range of Motion der einen Gelenke, aber keines davon besser oder schlechter. Es ist gleich. Es verbessert beides gleich. Weiter an anderer Stelle. Therefore, if Range of Motion Gains are a desirable outcome, both Strength Training and Stretching reveal promising effects, but further research should be better explore this avenue. So, was bedeutet das jetzt für uns? Also, wenn man beweglicher sein möchte, ist beides gleich gut. Das muss man natürlich dazu sagen, ja. Allerdings führt Stretchen nicht zu Hypertrophie und nicht zum Muskelaufbau und nicht zum Kraftaufbau, genauso wie all die anderen vielen großen Vorteile, die wir vom aktiven Krafttraining haben werden, während wir beim Krafttraining auch all die positiven Effekte des aktiven Dehns haben werden. Der zweite Nachsatz ist hier, but future research should be better explored, bla bla bla. Das ist ganz normal. Das ist auch, was ich vor Jahren nicht verstanden habe, warum die denn nicht mal Tacheles reden und sagen, jetzt ist es so, Punkt. Dieser Nachsatz, den findest du selbst in der, wie gesagt, den findet man selbst in Meta-Analysen, wo man sagt, naja, wir brauchen noch weitere Studien für in der Zukunft, um uns hier festzulegen, weil man einfach schon so oft falsch gelegen ist und auch viele Sachen auch widerlegt wurden zum Beispiel. Klar, wie gesagt, der Grad der Evidenz ist hier riesig, aber von solchen Sätzen sollte man sich nicht verunsichern lassen. Das ist einfach nur so ein fachlicher Nachgang, damit die so halbwegs sicher sind, einfach was das Ergebnis angeht, im Sinne von, naja, aber wir brauchen noch mehr Studien, um uns wirklich sicher zu sein in der Zukunft. Ganz normaler Lebenssatz, ganz normaler Standard sozusagen. Aber wichtig können wir uns jetzt vor allem hier mitnehmen, dass Dehnen und das Krafttraining gleichermaßen gut geeignet ist für die Beweglichkeit. Vor allem, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, für die Basic Human Movements. Basic Human Movements sind vertikales und horizontales Drücken und Ziehen. Und eine Beugebewegung bzw. eine Hüftstreckerbewegung, also Kniebeugen und Deadlift sozusagen. Ne? Oder halt einen Kasten Bier aufheben, beziehungsweise, ich weiß nicht, die Tochter auf den Schultern hochheben oder den Partner oder die Partnerin, ihr kennt das, wie wenn man heiratet, so zack, auch vom Boden aufheben und dann ins Bett und dann weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Davon habe ich keine Ahnung. So, aber jedenfalls Basic Human Movements. Basic Human Movements sind all die Bewegungen, die zu Deutsch basische menschliche Bewegung, die wir tatsächlich im Alltag brauchen. Und das ist wichtig. Denn wenn wir uns die Spezifikation des Dehnens angucken, kommen wir auf schöne Spielereien, wie wir zum Beispiel im Yoga dann auch finden, oder aber zum Beispiel mit dem Spagat. Jetzt muss man ganz klar sagen, ne, diese Studie hat herausgefunden, dass es für die Basic Human Movements die gleichen positiven Effekte hat. Und das kann ich wunderbar unterstreichen. Seitdem ich regelmäßig Kniebeugen mache, habe ich eine so hohe Full Range of Motion in meinen Kniebeugen und in meinem Schulterdrücken. Ich habe ein so gelenkiges Schultergelenk und meine Knie und meine Hüfte sind so gelenkig, dass ich so tief in die Kniebeuge mit schweren Gewichten komme, wie ich es vor Jahren oder in meinem gesamten Leben nie in der Lage war, außer vielleicht, als ich ein kleines Baby war, weil kleine Babys können perfekte Kniebeugen machen. Musst du mal beobachten, ist sehr lustig anzuschauen. Man verlernt das dann mit der Zeit, beziehungsweise man wird größer und muss das wieder erlernen. Nichtsdestotrotz bekomme ich auch die Frage, wie kannst du so tief und so schwer Kniebeugen? Weil ich es oft mache. Meine Beweglichkeit verbessert sich durch das Kniebeugen selbst. Tatsächlich seit zwei Jahren oder so, dehne ich mich null. Gar nicht. Natürlich kann ich keinen Spagat. Und beim Spagat reden wir über eine sehr spezifische Geschichte. Das ist das sogenannte SAD Principle. Ne? Wenn wir Spagat machen wollen, dann müssen wir mehr Spagat machen und dann werden wir daran besser. Ne? Specific Adaptations und Imposed Demands, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, über dieses Prinzip. Jetzt muss man natürlich ganz klar sagen, dass schweres Kniebeugen einem nicht dabei hilft, einen Spagat zu lernen. Da muss man aber wieder auch dazu sagen, dass ein Spagat keine Vorteile für das Leben haben wird, außer dass man Spagat machen kann. Ich hatte nicht eine Situation in meinem Leben gehabt, wo jetzt ein Spagat von mir abverlangt wurde und beziehungsweise ich durch diese Nichterbringung der Leistung ein schlechteres Ergebnis in meinem Leben grundsätzlich erfahren musste. Weder in der Schule, noch auf der Arbeit, noch im Studium, noch im Flugzeug, noch bei der Partnerwahl, noch beim Schlafen. Ich weiß es nicht genau. Also, du weißt, ich mache jetzt ein bisschen lustig darüber, aber du weißt ja, worauf ich hinaus will. Und so ist das mit vielen Dingen, die wir im Dehnen haben. Wir werden in bestimmten Geschichten dehnbarer, wenn wir das dehnen. Aber das bringt halt nichts, außer in dieser Übung dehnbarer zu sein. Wer Spagat gut kann, der kann halt gut Spagat. Punkt. Das heißt nicht, dass du automatisch eine gute, tiefe Kniebeuge hast oder dass du dich niemals in deinem Leben verhebst sozusagen, weil du einfach komplett steif in der Hüfte und im Rücken bist und dann, ja, wenn du mal das Bett hochhebst oder mal einen Kasten Wasser hochtragen willst, dass du dich nicht verhebst. Das heißt es nicht. Hier kommt das Krafttraining ins Spiel und die Basic Human Movements sind nicht nur beweglicher ausführbar mit einer höheren Range of Motion, sondern wir sind auch stärker in diesen Basic Human Movements sozusagen. Und das ist ja so oft das Problem mit diesen superspezifischen Sachen, wie zum Beispiel mit Gehirntraining. Gibt's ja diese Apps, die dann den IQ verbessern wollen zum Beispiel, wo man sagt, ja, verbessere den IQ damit oder was auch immer. Da hat man dann irgendwann auch festgestellt, okay, den IQ zu verbessern, das ist nicht leicht, das geht wahrscheinlich gar nicht. Und diese Menschen, die das viel machen, dieses Gehirntraining, Gehirnjoggen, oder das war ja mal vor 10 Jahren unglaublich populär weltweit, muss man rausfinden, diese Menschen werden einfach nur besser in diesen Spielen, in diesem Gehirnjog-Training oder was auch immer, was sie da machen, und werden nicht grundsätzlich intelligenter. Das ist mit ganz vielen Sachen so, dass man einfach bloß besser wird in dieser Lösung des Problems oder in der Lösung dieser spezifischen Herausforderung, die man hat, dass die reale Applikation auf das gesamte Leben aber ausbleibt. Und das Gleiche haben wir halt auch beim Dehnen oder beim Stretchen. Man wird in diesen Sachen besser. Es hat aber keine reale Applikation für das echte Leben. Und von daher kommen wir jetzt zu dem Fazit. Grund- und Verbundübungen führen gleichermaßen zur maximalen Beweglichkeit beziehungsweise zur Full Range of Motion in den Gelenken und in den Basic Human Movements. Und das ist alles, worauf es ankommt. Von daher brauchst du kein schlechtes Gewissen haben, wenn du dich einfach wenig dehnst oder dich vielleicht gar nicht dehnst und den Fokus eher auf eine super saubere Übungsausführung legst mit einem guten Gewicht, in einer vollen Range of Motion, das heißt in der vollen Bewegungsamplitude, im vollen Bewegungsumfang, und dann wirst du mit maximaler Beweglichkeit gesegnet sein, die für dich und das reale Leben tatsächlich notwendig ist. Das heißt, wenn du dich weiterhin dehnen möchtest, kannst du das natürlich sehr gerne tun. Wenn du dich wenig dehnst und deswegen ein schlechtes Gewissen hast, bitte hab kein schlechtes Gewissen. Ich dehne mich auch nicht. Ich habe eine wunderbare Gesundheit, was die Schultern angeht. Ich kann problemfrei über Kopf meine Arme machen, ohne dass meine Schulterblätter eine komische Position einnehmen. Ich komme in eine tiefe, gesunde Kniebeuge und bin grundsätzlich überhaupt nicht benachteiligt. Ich kann lange sitzen, ich kann lange stehen, ich kann alles geil lange machen. Ich bin fit wie ein Turnschuh. 3-mal Holz darauf sozusagen, solange es noch der Fall ist, bevor ich dann auch tot bin. Und ja, du weißt, worauf ich jetzt hinaus möchte. Das heißt, das ist das Studienergebnis, die Wissenschaft zeigt klar, Krafttraining ist geil für die Gelenke, Krafttraining ist geil für die Bewegung, Krafttraining ist wirklich urgeil und damit sollte man niemals aufhören. Und falls du dich noch nicht dehnst, kannst du es dabei belassen. Falls du dich sehr dehnst und das sehr toll für dich ist, kannst du es sehr gerne machen, aber bitte nicht vor dem Krafttraining dehnen, vor den Trainingseinheiten, beziehungsweise eigentlich auch nicht danach, denn vor dem Krafttraining wird es deine Kraft mindern und nach dem Krafttraining wird es noch mehr Reize setzen, von denen sich der Körper holen muss. Das heißt, es behindert die Regeneration und ich dehne mich null und kann es auch tatsächlich nicht so wirklich empfehlen. Bisschen Mobilitätstraining ergibt schon Sinn, dass man halt die Übung besser ausführen kann. Aber ich weiß auch hier, dass das SAD Principle greift, also Specific Adaptations and Imposed Demands. Wenn du besser Kniebeugen machen möchtest, mach mehr Kniebeugen. Wenn du besser im Schulterdrücken werden möchtest, auch was die Bewegung angeht, mach mehr Schulterdrücken. Und mit diesen Worten möchte ich mich für diese Podcast-Episode verabschieden. Wenn dir das hier gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen über eine positive Bewertung bei iTunes. Ich lese jede einzelne und freue mich, wenn wir bald auf die 600 Bewertungen kommen. Also ein bisschen einfaches Dopamin für mich selbst und auch für diese Wissensaufbereitung. Ansonsten check auf jeden Fall auch das Poseidon aus mit super gutem Vitamin D3, super gutem Vitamin K2 und hochwertigen Omega-3-Fettsäuren. Und davon finanziert sich dieser Podcast hier tatsächlich und sorgt dafür, dass du nicht nur geile Produkte bekommst, sondern auch, dass ich auch meine Arbeit hier in dieser Form fortsetzen kann. Also check das auf jeden Fall mal ab auf www.quantumleapfitness.de beziehungsweise einfach den Link in den Shownotes. Und damit bin ich raus für heute. Ich wünsche dir eine erfolgreiche neue Woche, ein progressives Krafttraining, viel Regeneration in der Nacht und maximalen Anabolismus. Also bis dahin, bis zur nächsten Woche hoffentlich gesund und munter. Bleib anabol, aber bleib negativ. Und damit hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ich bin raus.